Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Talk, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja wie jetzt jeden Spieler an 6 pickt, also 10.000 verschiedene Spieler da schon im Gespräch sind und der Smokescreen wird schon wieder aufgesetzt. Es macht unheimlich viel Spaß. Schauen wir mal, wie es am Ende wird. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Und an dieser Stelle möchte ich einmal ein großes Dankeschön loswerden an Thomas, der uns bei Patreon mit einer Zach Thomas Subscription, jetzt wollte ich schon sagen, beglückt. Das klingt aber dann so ein bisschen falsch. Unterstützt. Das ist das richtige Wort. Das beglückt uns natürlich alle sehr. Danke, dass du uns da unterstützt. Das freut uns sehr. Und wenn ihr auch Unterstützer des Podcasts werden wollt, geht auf Patreon. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt uns immer noch fragen, hey, was habe ich davon? Nichts, außer Spielspaß und Spannung. Aber da werden vermutlich mit der Zeit noch Sachen kommen. Wir haben ja selber gesagt, ja, wir schauen mal. Wir lassen uns da nicht so direkt auf irgendwas Genaues festnageln, weil wir ab und zu noch Leben haben. Leider Gottes können wir das noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, sprich für dich selber, ne?
Ja, Entschuldigung.
Du hast noch Leben.
Ja, Entschuldigung. Ich werde mich bessern. Und ja, also wie gesagt, großes Dankeschön an dich, Thomas. Freut uns, dass du dabei bist. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Folge. Und gibt es eigentlich News? Da haben wir uns im Vorgespräch nicht mit auseinandergesetzt, aber anscheinend gibt es keine News, oder?
Eine einzige gibt es, die aber nicht uns direkt betrifft, sondern nur die AFC East. Die hat natürlich jeder gehört, nämlich das mit Julie Edelman, The Eichhörnchen oder wie auch immer, retired, ne?
Ja, Hall of Famer, ne?
Also zuerst mal war es doch so, wenn ich das richtig, ich bekomme ja Sachen im Moment nur am Rande mit, dass er durch ein Physical, gefällt hat, durch eine medizinische Untersuchung durchgefallen ist. Und dann kochte die Gerüchteküche direkt hoch, okay, alles klar, der geht zu den Bucks. Aber stattdessen hat er halt retired. Da scheint also wirklich was im Argen zu sein.
Ja, der ist halt auf, ne? Also der ist vom Körper her wahrscheinlich einfach auf. Und das hat er, also ich weiß ja, ob ihr das Video, da gibt es ein Video zu. Ich finde das Video übrigens richtig, richtig gut gemacht von denen. Muss man sagen, also auch wenn es ein Patriot-Spieler ist, das Video richtig, richtig gut gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Ein bisschen, also wie sie es aufgemacht haben, richtig schön und passt auch irgendwie so ein bisschen zu ihm. Und klar, also ich denke einfach, der Körper ist auf. Weil der war letztes Jahr schon, oder letzte Saison viel verletzt und ich denke, dass der Körper jetzt einfach gesagt hat, weißt du was, tu es dir nicht nochmal an, weil es wird nicht besser. Und die Patriots werden dadurch auch nicht besser. Also ist zumindest meine Vermutung. Also, dass die Patriots nicht besser werden, dadurch ist klar, weil sie jetzt noch einen Wide Receiver weniger haben, aber spielen die überhaupt mit Wide Receiver nächste Saison? Das muss man sich ja auch mal fragen. Aber also das ist zumindest das, was ich denke. Ich weiß nicht, Tobi, ob du da noch eine andere Sichtweise zu hast.
Nö, ich glaube, war es Kniegeschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie du sagst, ne, der hat halt relativ lange Profisport hinter sich und irgendwann macht der Körper dann halt auch nicht mehr mit und irgendwann ist es dann auch clever genug zu sagen, ja, komm, reicht, in die Hall of Fame komme ich auch so.
Ja, bestimmt. Also, wenn der in die, dann lache ich mich tot, ey.
Ach ja.
Wenn der in die Hall of Fame kommt, aber Zach Thomas nicht, ne, also dann werde ich ja, da.
Ich glaube, und das mag sich jetzt gemein anhören, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die Diskussion aufgebracht haben, tatsächlich erst in den letzten 10 Jahren irgendwo zum Football gekommen sind, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später. Ja, und die haben natürlich die große Phase der Patriots mitbekommen und die haben halt mitbekommen, dass Julian Edelman eine Zeit lang das Number One Target war oder der einzige quasi, den Tom Brady wirklich als Target benutzen konnte, neben Rob Gronkowski. Und das ist der einzige Grund, weswegen sie denken von wegen, er hätte quasi genauso viel mit der Triumphserie zu tun wie zum Beispiel Tom Brady. So Leute wie Wes Walker oder sowas, die kennen sie ja schon gar nicht mehr. Die haben sie komplett verdrängt und von daher wird die Leistung von Julian Edelman komplett überhöht. Ich meine nicht, dass ich es besser könnte, aber Hall of Fame, das ist da ist er noch extrem weit von weg.
Ja, also keine Ahnung. Danny Amendola gab es ja auch eine sehr sehr lange Zeit. Den vergisst man jetzt schon mal so ein bisschen wieder, weil er länger nicht mehr bei den Patriots gespielt hat. Und aber es gab heute, habe ich so ein witziges Video gesehen, der Moment, wo Bill Belichick Wes Walker so ein bisschen erzählt, okay, das wird dein Replacement sein. Und Wes Walker so, dann ist die Szene halt schon wieder vorbei. Das ist schon verdammt witzig. Also jeder, ich weiß gar nicht, auf Daily Snark oder so, ich habe es über die NFL-Memes Instagram-Seite in den Stories gehabt, deswegen habe ich es gesehen, war ziemlich witzig. Ja, eine andere News, die uns nicht betrifft, nicht direkt betrifft, weil, weiß ich nicht, wir haben doch wieder nicht den Zuschlag für Jadeveon Clowney bekommen. Der gute Mann hat jetzt für ein Jahr bei den Browns unterschrieben und da hat er natürlich jetzt Miles Garrett auf der einen, Jadeveon Clowney auf der anderen Seite. Das ist ziemlich gut, ja. Ich meine, Jadeveon Clowney hat halt nicht diese Sack-Zahlen aufgelegt, also letzte Saison, weil er hatte genau null. Aber er ist halt immer noch, er ist ja trotzdem stark gegen den Run. Und wenn Miles Garrett auf der anderen Seite ist, dann, ja.
Ja, aber warum hatte Clowney denn null? Aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ich glaube, das ist, glaube ich, mittlerweile bei Clowney das Hauptproblem, dass auch sein Körper das nicht mehr mitmacht. Ich meine, genauso Hall of Famer wie Julian Edelman, ne, natürlich, und auch genauso eine lange Karriere und allmählich geht ihm auch die Verletzungsbooster halt aus.
Meinst du?
Ja.
Nach vier Jahren NFL oder fünf?
Ja, das ist halt schon eine lange Karriere. Da brauchst du mit so einem Zach Thomas oder sowas, brauchst du in dem Bereich nicht zu kommen. Ne? Ja, schon klar.
Das ist logisch. Naja, ja. Ich hab eben gelesen, in seinem ersten Interview, nachdem er da unterschrieben hat, hat ihn die Reporterin gefragt, letztes Jahr haben sie nicht bei den Browns unterschrieben. Wieso unterschreiben sie dieses Jahr? Weil sie dieses Jahr gewinnen. Also ja. Das sagt schon einiges.
Ja, aber was soll das denn? Was sagt das denn?
Dass er erfolgsorientiert ist.
Ja, also ich finde das jetzt keine falsche Antwort.
Nee, ich fand's nur witzig.
Ich meine, deswegen hat er bei uns auch nicht unterschrieben. Völlig zu Recht.
Naja, wir gewinnen ja auch nichts.
Ja, wir haben ja letzte Saison auch eigentlich nichts gewonnen. Nicht mal mehr Playoffs haben wir erreicht.
Nee.
Also, wenn man mal die harten Fakten auf den Tisch legt.
Natürlich.
So, ich meine, er hat in den Playoffs nicht mitgespielt, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber, ja. Mein Pressures hat er ja schon ein paar, da 28 Stück gehabt. In 206. Also, er hat in mindestens jedem Zehnten, weniger als jedem Zehnten, Pass-Off-Snap einen Pressure gehabt. Das ist schon okay. Das war auf jeden Fall noch eine News, die uns so ein bisschen betroffen hat. Und jetzt gab es ja unter der Woche, habe ich mich ja, oder Sonntag, oder? Ich weiß gar nicht, doch Sonntag habe ich ihn, glaube ich, rausgehauen. Ich weiß doch, Sonntagmorgen, stimmt. Ich habe mir Sonntagmorgen noch den Rest zusammengeschustert, bevor ich auf Dienstreise gefahren bin. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Und bevor ich jetzt wieder in Selbstgespräche verfalle, gab es auf jeden Fall einen Mockdraft von mir. Ja, es gibt vielleicht noch einen zweiten kurz vor dem Draft. Mal gucken, ich werde das Ganze auch noch wieder mit einer Spendenaktion, das ist letzte Saison, war es innerhalb der Dolphins-Community, weil wir dafür für guten Zweck gesammelt haben. Wenn ich mal gucken, wie ich das mache, gibt von mir auf jeden Fall auch wieder eine Spendenaktion mit, was passiert, wenn ich Spieler richtig habe, wenn ich den Pick richtig habe und so weiter und so fort. Da lasse ich mir noch was einfallen und gibt's auf jeden Fall, aber was wir jetzt machen, gab's letzte Saison auch schon so ungefähr. Und zwar machen wir einfach hintereinander weg einen Mockdraft. Das heißt, ich werde heute mit Pick 1 anfangen, Tobi mit Pick 2 und Micho dann mit Pick 3. Und dann fällt mir wieder die 4 zu, Tobi die 5. Die 6 machen wir dann zusammen. Das heißt, Micho wäre dann auf der 7 dran und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann natürlich ohne Trades stattfinden. Ich hatte tatsächlich 3 Trades in meinem... ich hatte 3 Trades. Kann ich euch dafür auch noch sagen. Aber ja, so fangen wir einfach an. Und ich glaube, wir fangen einfach an. Und ich fange an mit der 1. Richtig spannender Pick. Weil, ich denke, das ist halt No-Brainer. Also, ich habe zu jedem meiner Picks in meinem Mockdraft, müsst ihr euch so vorstellen, auf Notion, immer mindestens 5-6 Zeilen, manchmal noch so ein bisschen mehr. Nur bei Trevor Lawrence habe ich genau 2 Wörter. No-Brainer. So. Das ist für mich Pick Nummer 1. Jacksonville Jaguars nehmen Trevor Lawrence.
Und das, obwohl er lieber heiratet, statt Medizintests zu machen?
Ja, ich denke, das ist ein Nerventest, so eine Hochzeit.
Ich habe das jetzt in diversen amerikanischen Foren gelesen, dass sich die Leute da zumindest irritiert tun, weil der junge Mann im April heiratet. Wie man sowas machen kann.
Absolute Frechheit.
Ja.
Wie kann der heiraten?
Ja.
Ja, nee, aber ich denke, da ist halt sowieso alles klar, weil.
Ja. Ich habe das schon in der Facebook-Gruppe gesagt. Solange zumindest seine Mannschaftskollegen aus Clemson alle zu seiner Geburtstagsfeier gekommen sind, dann ist alles gut. Wenn nicht, wird schwierig.
Das ist richtig.
Ja, den muss ich mir auch.
Dann hol die Jaguars 1T Mac. Ja. No matter what.
Ja. Den muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken vorher.
Ich habe ihn schon, ich werde ihn vielleicht am Wochenende. Ich bin zu Hause am Wochenende. Ich fahre nach Hause. Und ich kann nicht, ich muss noch Tape gucken, weil ich will das Draftheft ja am Samstag rausbringen. Und dafür muss ich noch einiges an Tape gucken und einiges an administrative Aufgaben erledigen. Das wird super eng bis. Jetzt müssen wir auch schnell machen. So,
ja, gut.
Das dazu. Tobi ist dran. Pick Nummer 2.
Panther. Ja. Oder verschenken. Ja, nein. Also
Zeit auslaufen lassen.
Ja, New York Jets. Ja, es ist eine sehr dankbare Aufgabe. Ich glaube, die Gangrene hat, meine ich, in ihrem Mockdraft Justin Fields genommen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich nehme aber Zach Wilson. Der passt, finde ich, so von seinem Spielstil her und von dem auch, was ich vermute, was die Offense der Jets in den nächsten Jahren darstellen soll, einfach besser rein. Und ich kann das akzeptieren und picke für die Jets Zach Wilson, BYU.
Ja.
Quarterback natürlich.
Ich denke, da gibt's auch nicht viel zu. Also ist halt die Frage, ob Fields oder Wilson. Und also ich sehe auch eher Wilson da, weil ich hab's ja gesagt, so ein bisschen diese Patrick Mahomes Attitude so auf Plattform werfen kann und solche Geschichten. Aber ja, vielleicht picken sie auch Mac Jones. Man weiß es nicht. So. Gut, Zach Wilson geht an 2. Micho, wer geht denn an 3?
Jetzt wirft mich das tatsächlich vor ein Problem. Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe nach langem Hin- und Hergucken tatsächlich mich dafür entschieden, dass Justin Fields eigentlich der zweitbeste Quarterback ist und habe gedacht von wegen, dass die Jets dann auch für Justin Fields gehen, auch im Hinblick auf dem, was die Jets da im Podcast gesagt haben und habe dann überlegt, für wen, welche beiden Quarterbacks sehen sie gleich auf? Die 49ers, denn sie mussten ja mit 2 Quarterbacks rechnen, 2 Quarterbacks übrig bleiben. Und tatsächlich war ich auch der festen Überzeugung, bin ich der festen Überzeugung, dass das mit Mac Jones, dass das eine Ente ist. Also ich glaube nicht ein Smokescreen, weil das bringt an 3 irgendwie nichts.
Natürlich.
Aber ja, wenn man hochgetradet ist an 3 und man weiß, dass 1 und 2 auf jeden Fall ein Quarterback nimmt, dann bringt es nicht ein Smokescreen, um Quarterback zu machen. Glaube ich nicht. Ja, weil gut, es kommt ja auch, wird ja auch keiner mehr vor sich springen. Ich glaube trotz allem nicht, ich glaube es einfach nicht. Und war jetzt die Überlegung, wen nehmen wir? Zach Wilson oder Trey Lance? Ich hätte Justin Fields genommen, normalerweise, wenn es zwischen Justin Fields und Trey Lance gegangen wäre. Aber ich glaube fast, dass Trey Lance besser in die Offense der 49ers passen wird. Allerdings ist er noch als Passer noch nicht so weit wie Zach Wilson. Jetzt wirklich, es ist ja wie so viele Entscheidungen, ganz schwer.
Aber ja. Tobi hat doch Zach Wilson gepickt.
Habe ich das falsch mitbekommen?
Ja, hast du.
Siehst du, okay. Ah, ist klar. Sie nehmen Justin Fields.
Okay. Ich war gerade schon so.
Boah.
Okay, so.
Okay, warum habe ich dann vorhin Justin Fields gehört? Verdammt.
Weil ich beides genannt habe.
Weil okay, ich halt alles klar.
Gesagt habe, okay, Fields oder Wilson. Und ich glaube, dass die Jets eher noch mal denken, dass Wilson long-term auch mehr bieten kann als Fields.
Deswegen, okay, ab jetzt höre ich euch auch zu.
Danke,
das ist, glaube ich, besser.
Das ist sehr nett von dir.
Sorry.
So, an 4 sind dann die Atlanta Falcons und das macht es mir halt so ein bisschen kaputt für uns. Aber ich sehe, wenn die Falcons an 4 picken, keinen anderen Pick als Kyle Pitts. Also ich hatte in meinem Mock-Draft hatte ich ja einen Trade der Broncos auf 4 tatsächlich, weil sie einfach mit Pick 9 und noch Pick 40 schon mal sehr, sehr viel Munition haben und dann noch ordentlich drauflegen. Aber wenn die Falcons picken, wird es meiner Meinung nach an Kyle Pitts kein Vorbeigehen geben. Ja, das dazu. Ich denke, das bedarf auch keiner weiteren Erklärung.
Ja, ich glaube, wie gesagt, die Falcons wären sonst Nummer 1 Kandidat noch zum Traden, wenn irgendjemand für Trey Lance gehen will. Aber ja.
Ja, aber jetzt überleg mal, an die 49ers nehmen wirklich Lance oder Mac Jones. Also, ich sag mal, nicht Wilson oder Fields, dann ist an 4 Fields dran. Sagen wir, Fields fällt bis 4 und die Patriots traden hoch bis an 4. Und holen sich Justin Fields.
Also ich überlege halt, ja, ich traue Bill Belichick natürlich zu, dass er dann sagt, sein Spielsystem stellt er dementsprechend um oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob für die Patriots nicht tatsächlich Zach Wilson besser wäre. Also das ist die Überlegung, aber ja, wäre natürlich. Aber das kostet so viel, um hochzuspringen. Von wo sind sie? Bei 13, meine ich, ne?
Ja, 15.
15 auf 4? Wow, also das ist echt schon. Ja, sollen sie machen. Sollen sie ihre Zukunft verkaufen für einen Spieler, der halt eben, wie wir wissen, auch immer basten kann, ne?
Ja, das kann fast jeder Spieler.
Haben sie ja auch Erfahrung mitgemacht. Kill Harry!
Ja, gut. Sony Michel ist jetzt auch nicht der Heilsbringer als First-Round-Pick. Ich meine, gut, ist halt ein Running-Back, ne? War Sony Michel oder war's?
Sony Michel ist der Running Back, ja.
Ja, aber die hatten. Ich bin gerade überlegen,
ob du denkst gerade an diesen Guard, du meinst gerade den Guard, den sie auf Tackle umschulen wollten, ne? Nee. Der auf die erste Saison verletzt ausfiel, nicht?
Ich hatte an den anderen Running Back, die Patriots haben irgendwie 2 Running Backs dann gehabt und ich bin mir nie sicher, welcher von denen der First Round Pick war. Aber ist.
Sony Michel war der First Round Pick.
Okay, siehst du.
Das garantiere ich dir.
So, Tobi.
Ja.
Die Bengals an 5.
Da ist auch Smokescreen ohne Ende unterwegs, aber
findest du?
Man liest immer so, dass die unbedingt Ja'Marr Chase wollen, weil Joe Burrow den wohl gerne haben möchte und weil sie die Connection wieder aufleben möchten, aber an der Protection des Franchise Quarterbacks geht kein Weg dran vorbei. Penei Sewell.
Ja. Also
für mich ist der sicherste Pick.
Also für mich sind die Bengals eigentlich locked auf Chase oder Sewell. Es macht sich nur zwischen diesen beiden Spielern. Ich glaube nicht, wenn jetzt, ich glaube, es ist relativ sicher, wenn an 4 nicht Kyle Pitts geht, dass er definitiv die Bengals werden nicht Kyle Pitts nehmen. Das würde mich überraschen. Also, da wäre ich wirklich überrascht.
Ne, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Mal.
Aber wie gesagt, es ist halt die Frage, wie viel Macht hat Burrow, dass er sich einen Spieler wünschen darf. Weil ich denke, wenn du Burrow fragst, dann wird er wahrscheinlich Chase jederzeit über Sewell nehmen. Einfach nur, weil er mit ihm schon zusammengespielt hat und das sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Gut. Nummer 6. Da kommen wir zu unserem. So, jetzt haben wir die freie Wahl, ne?
Ja, Pitts ist halt weg an 4, ne?
Ja, ich meine. Aber wir haben.
Und die Quarterbacks sind auch weg.
Ja. Ja, na, wir können Trey Lance nehmen.
Ja. Oder Mac Jones.
Zum Beispiel.
Mal wieder Alabama.
Na, da dann können wir auch Patrick Surtain nehmen. Das würde zu Miami passen. Na, ja. Ja, ja. Den Sohn jetzt auch nehmen. Ja, jetzt ist die Frage, wen holen wir? Na?
Ja, es ist.
Ja, wir müssen uns jetzt entscheiden. Also, dann fange ich jetzt mal an, meine Top 3 zu nennen, ja? In Anbetracht, dass zwei Spieler, die eigentlich zu meinen Top 3 jetzt gehören würden, und in Anbetracht dessen, dass wir ja auch hochgegangen sind, also klar, unter meinen Top 3 hätten noch gehört Sewell und Pitts. Die sind nun mal raus. Dementsprechend ist bei mir auf Platz 3 Rashawn Slater. Auf Platz 2 Jalen Waddle und auf Platz 1 Devonta Smith.
Ja, Tobi, was sagst du dazu?
Ja, ich hatte jetzt gedacht, wir suchen uns nur von den Wide Receivern einen aus, aber gut. Ob Slater an 6, weiß ich nicht, bin ich unsicher, aber meine Top 3 ist nicht sportlich begründet, sondern einfach nur vom Fit her begründet. Jamar Chase ist ein Riesenspieler, aber kommt bei mir leider nur an 3. Ich habe das ja schon mal erwähnt, warum. Der kommt mir ein bisschen zu sehr über die Physis und über seine physische Überlegenheit, die er wahrscheinlich in der NFL so nicht wird durchsetzen können. Deswegen ist er an 3. Devonta Smith, ich traue dem Körper irgendwie nicht so. Und ich traue ihm das nicht so zu, dass er das auch auf NFL-Niveau so auf die Platte bringt, wie er das im College getan hat. Und ich bin locked auf Jalen Waddle. Das auf jeden Fall. Also, wenn der fit bleibt, ist es sicherlich aus meiner Sicht der talentierteste der drei.
Also ist deine Reihenfolge Waddle, Smith, Chase?
Ja, wenn du sie von 1 nach 3 sagst, ja.
Okay.
Ich überdenke, brauche mich ja nur noch zwischen Waddle und Smith entscheiden. Ja. Andere Möglichkeiten habe ich dann ja schon fast
nicht. Naja, gut, wenn du sie nicht in die Top 3 nimmst.
Ja, aber Slater und nach unserer Rechnung hat Slater und Chase einen Punkt. Und
ja.
Smith und Waddle haben jetzt beide schon 5.
Ja.
Ja, dann, ne? Merkst du selber, ne?
Ja.
Dann müssen wir zwei Spieler picken an 6. Es sind zwei Spieler. Smith hat das große Fragezeichen, ob sein Körper. Also, es ist unglaublich, wie er es geschafft hat, im College Separation und alles zu kreieren. Trotz dessen, dass er halt nichts wiegt. Jay Waddle ist halt das Fragezeichen, er hat nie viel gespielt. So. Du hast bei Chase auch das Fragezeichen. Er hatte nur eine gute Saison. Und das mit Burrow. Und du hast halt bei jedem Wide Receiver irgendwie so ein mehr oder weniger großes Fragezeichen. Und ich weiß es nicht. Also, ich sehe Waddle aufgrund dessen, dass du bei Smith darauf wettest, dass er was Besonderes ist und so ein bisschen was anderes ist, was es so in der NFL auf diesem Niveau noch nicht gegeben hat, ist Waddle wahrscheinlich der etwas sichere, wobei, ja, der war halt auch verletzt. Und unsere Verletzten-Misere mit Wide Receivern ist halt bescheiden. Ja? Und dementsprechend gehe ich in diesem Fall dann mit Devonta Smith, weil ja, ich sehe mir geht's einfach auf den Nerven. Das mit den Verletzungen. Und natürlich, das kann sich alles ändern. Ja, aber nee. Dann habe ich jetzt auch mal einen Mockdraft, wo ich Devonta Smith zu den Dolphins habe. Das habe ich selten. Muss ich ehrlich gestehen. Den sehe ich tatsächlich von der Wahrscheinlichkeit her wahrscheinlich am wenigsten bei uns. Wobei, wahrscheinlich wird das dann. Ja. Gut. Haben wir Pick 6 abgehakt. Pick Nummer 7, Micho, gehört den Detroit Lions.
Detroit Lions, und zu 90% bekommen die ja einen Cornerback dorthin gemockt. In der Regel Patrick Surtain zum Beispiel. Ich glaube aber ein bisschen an was anderes. Ich glaube tatsächlich, dass die Detroit Lions ja ihre Offense komplett umstellen und auch ihre Wide Receiver verloren haben. Und dass sie tatsächlich was für die Offense tun müssten. Das heißt, auch da, also klar, Surtain wäre eine Wahl, aber auch Slater könnte man wieder im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, dass da tatsächlich ein Fit Jamar Chase ist. Und tatsächlich gehen die Detroit Lions hin, verstärken ihre Offense, geben ein Target für Jared Goff und nehmen halt eben Jamar Chase von LSU.
Ich finde es gut, dass wir, also wenn wir so weitermachen, haben wir bis auf die Trades meinen Mock Draft.
Ja, wie gesagt, das wissen die alle Zuhörer ja nicht. Also ich, Tobi hat nur die ersten 20 Minuten gehört und ich konnte leider gar nichts hören. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie du bisher gemockt hast.
Da hört ihr mal, mit was für Kameradenschweinen ich zusammenarbeiten muss. Ne? Die interessieren sich einen Scheiß dafür, was ich mache. Also wisst ihr Bescheid, wie das hier so hinter den Kulissen abgeht. Ne? Da wäre ich nur getreten. Spaß beiseite. Ich habe auch Chase, gerade wenn man überlegt, die Lions haben Kenny Golladay abgegeben und mit Jamar Chase hast du meiner Meinung nach einen Receiver, der eigentlich über dem Niveau stehen sollte nach einem Jahr von Kenny Golladay. So, und dementsprechend verstärken sie sich meiner Meinung nach damit sogar. So würde ich das zumindest beschreiben. So, dann sind die Panthers an 8 dran. Und hier ist tatsächlich die Frage, was machen die? Jetzt hätte ich natürlich die Wahl zwischen Trey Lance und Mac Jones. Ja, ich meine, sie haben sich, eigentlich sind sie locked on Sam Darnold. Aber wenn sie Trey Lance bekommen könnten, den sie hinter Darnold setzen, dann könnten sie Darnold immer noch weggeben. Das wäre auch möglich.
Zum wollen anderen, sie aber nicht.
Nee, gehe ich nicht von aus. Nee. Ich weiß dann auch, was die Broncos mal werden, aber ich überlege jetzt gerade, ob sie. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, kurz um das. Ja, also Jalen Waddle glaube ich nicht. Also Waddle wäre eine gute Wahl. Keine Frage. Rashawn Slater, den habe ich ja im Mock-Draft genommen, tatsächlich. Weil ich denke, damit wollen sie Sam Darnold noch mal mehr schützen, was meiner Meinung nach man nicht zu wenig machen kann. Oder sie nehmen tatsächlich Patrick Surtain. Und das wäre für mich halt auch ein guter Fit für die Panthers. Ich will nicht mit Slater gehen, weil ich in meinem Mock habe. Deswegen gehe ich an der Stelle mit Patrick Surtain, dem Zweiten. So.
Oh, ja. Wären alles drei mögliche Sachen gewesen.
Ja. Deswegen, also ich hatte ja damals, wo wir noch an 12 waren, für 10 Minuten, war ich ja gleich high on Patrick auf Rashawn Slater. Das wäre geil. Und dann 12 Rashawn Slater. Das wäre für mich schon fast ein Ziel gewesen. Na gut, schauen wir mal, wo er jetzt an. So, jetzt haben wir an 9 die Denver Broncos. Tobi.
Ja, das ist relativ simpel. Dadurch, dass
echt?
Dadurch, dass sie nicht hochtraden müssen, haben sie relativ viel Geld und Picks gespart, kriegen den Spieler, den sie wahrscheinlich securen könnten, eventuell. Und da Größe und sowas alles seit dem Abgang von John Elway nicht mehr so eine Rolle spielt, kommt hier natürlich jetzt Sam Ehlinger zum Einsatz.
Da darf ich da mal kurz was nachfragen, euch beide? Wie gesagt, ich bin ja erst seit kurzem so ein bisschen in die Draft-Geschichte eingestiegen wieder. Und hab eigentlich das Gefühl gehabt, dass Trey Lance die etwas talentiertere Version von Drew Lock ist. Will man echt an neuen so ein Fragezeichen dann draften? Auch wenn man die Broncos ist, gerade wenn John Elway nicht mehr da ist, der nicht so Riesenwert auf die Physics legt?
Also,
oder unterschätze ich ihn da so falsch ein?
Also für mich,
naja, es ist
von der Upside her,
ja.
Von der Upside her ist Trey Lance für mich Quarterback Nummer 2 in der Klasse. Ja. Noch vor Justin Fields und Zach Wilson. Also Trevor Lawrence ist, das mag man mir jetzt einfach auch nachsehen. Ich habe den immer gefeiert, Trevor Lawrence. Er ist ins College gekommen als bestes Prospect so ungefähr, was es je gab. Hat an der Highschool alle Rekorde gebrochen von Deshaun Watson. Und dann kommt er da, zerstört alles, holt die National Championship. Und gut, danach war so ein bisschen mau, aber dann ist er auch wieder durch, hat er wieder durchgezogen. Also für mich ist dahinter halt Trey Lance der Quarterback mit dem größten Upside. Also dadurch, dass er halt noch so verdammt jung ist, aber schon so viel gezeigt hat. Letzte Saison hat er gar nicht gespielt. Das hat man jetzt so ein bisschen gemerkt tatsächlich. An der einen oder anderen Stelle, bei den Wurfübungen und so weiter und so fort. Aber für mich an 9, ohne mit der Wimpern zu zucken, würde ich Trey Lance nehmen. Meine Meinung. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst.
Ja, definitiv genauso. Also ich sehe, wenn das Board so fällt und dann sind die Broncos die glücklichste Franchise von allen, weil dann haben sie gespart und kriegen trotzdem noch das, was sie wahrscheinlich dringend brauchen, wenn sie ihn vernünftig entwickeln können. Vielleicht holen sie ja den Quarterback-Flüsterer zurück.
Schauen wir mal. Aber angeblich hat, wenn wir gerade bei Quarterback-Flüsterer sind, hat Drew Lock ja mit Peyton Manning zusammengearbeitet jetzt so in der Offseason. Ist das rausgekommen? Drew Lock hat das so ein bisschen geheim gehalten, wollte das jetzt auch nicht an die große Glocke hängen. Aber ja, das dazu. Also ich würde Lance auch, weil man kann halt sagen, okay, Lance muss noch ein bisschen sitzen, weil er eben noch so roh ist. Deswegen sollte man ihn nochmals hinsetzen. Lass ihn einfach im Camp mit Drew Lock sich betteln und der Bessere gewinnt. So, und wenn das Lock ist, dann hat Lock halt nochmal ein Jahr Zeit gewonnen, oder zumindest die ersten Spiele Zeit gewonnen, um zu zeigen, hey, ich kann's doch. Und dann haben die Broncos dann mit Trey Lance einen teuren Quarterback. Aber man geht eh davon aus, dass er noch ein Jahr sitzen muss. Deswegen ist der Wert, den Trey Lance nach einem Jahr hat, glaube ich, dass der Wert nicht sinkt und dass man das auch so machen könnte, wenn Drew Lock jetzt komplett eskaliert in seinem nächsten Jahr. Was ich leider nicht glaube, weil ich mag Drew Lock ja auch unheimlich gerne. Das hatte ich ja letzte Saison, wo wir gegen die Broncos gespielt haben, wo wir Tiziana zu Gast hatten. Habe ich das ja auch gesagt. Ja. Das dazu. Beantwortet das deine Frage, Micha?
Ja, danke. Vielleicht habe ich da wirklich einen falschen Eindruck. Also ich sehe das Upside halt nicht bei ihm so und ich sehe ihn tatsächlich nur als etwas bessere Variante von, besser, ja, aber etwas bessere Variante von eben Drew Lock. Aber gut, okay.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall picken die Dallas Cowboys an 10 dann die bessere Version von Dak Prescott mit Mac Jones? Oder was ist an 10 die Idee der Dallas Cowboys?
Wieder habe ich zwei Alternativen zur Auswahl. Wer an der Stelle noch der Sohn des ehemaligen Dolphins-Star-Cornerback Patrick Surtain Senior da gewesen, hätten sie mit Sicherheit Patrick Surtain genommen. Jetzt gibt es natürlich noch J.C. Horner heißt er, glaube ich, ne?
J.C. Horn
von South Carolina, genau. Der gilt ja als zweitbester Cornerback und gar nicht so weit weg von Patrick Surtain. Und die Cowboys haben ein richtig großes Problem in der Secondary. Das heißt, das wäre schon ein ziemlicher Fit. Allerdings habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das sehr, sehr sehr, sehr früh ist für J.C. Horn irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es zwar schon mal gesehen, dass er da an der Stelle geht, aber ich habe dann ein anderes Gefühl und sage, nein, die Cowboys haben Dak Prescott vor allen Dingen zu diesen Höhen gebracht, indem sie ihm eine hervorragende O-Line gestellt haben, die jetzt so langsam auseinanderbricht. Sie fangen damit wieder an und nehmen, und der ist doch meiner Meinung nach noch da, korrigiert mich, wenn ich hier, nehmen jetzt Slater.
Ja.
Und Sean Slater. Dann nehmen sie ihn, um Dak Prescott noch zusätzlich zu schützen und werden sich in späteren Runden erst um die Secondary kümmern. Weil tatsächlich das noch ein bisschen zu früh ist.
Ich hatte tatsächlich in meinem Mockdraft JC Horn genommen an der Stelle. Kommentar war auch dazu, dass man sich so ein bisschen ärgert. Und ich denke, weil ich hatte die Falcons an 9 und die Falcons nehmen dann Patrick Surtain. Weil die für mich auch ein Riesen-Need, aber Surtain an 4 ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und deswegen hatte ich Horn. Und ich glaube auch nicht, dass die Cowboys dann an 8 hochtraden würden für einen Cornerback. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, also finde ich, ist ein total legitimer Pick und habe ich auch schon öfter gesehen. Jetzt bringt mich das natürlich für die Giants so ein bisschen in Zugzwang. Ich hatte gerade schon gesagt, also geguckt, oh, Slater ist noch da, den hätte ich sonst wahrscheinlich direkt zu den Giants genommen. Ich habe in meinem Mockdraft Devonta Smith, der ist auch vom Board. Jetzt könnte ich Jane Waddle nehmen oder tatsächlich für Quitty Pay ist vielleicht ein bisschen zu früh. Micah Parsons weiß ich nicht. Na, ich gehe mit Jane Waddle. No matter what. Ich meine, dann haben sie halt Golladay und Ross und Waddle und dann hat Danny Dimes auch keine Ausreden mehr. Deswegen gehe ich an 11 für die Giants mit Jalen Waddle. Ja. Da habe ich Tobi den Pick für die Eagles kaputt gemacht.
Ja, ich muss jetzt gerade echt mal überlegen. In meinem Mockdraft sah das alles etwas anders aus.
Gibt's ja nicht.
Ja. Ach, die haben
Bei mir auch, Tobi, aber ich werde, wenn ich mocke, auch mit Trades mocken.
Ja, ich hatte sowieso einen Trade drin und bei mir war der Tight End Run nicht so hoch. Also der geht bei mir nicht an 4, sondern an 12. Aber dann.
Was? Warte mal, Kyle Pitts geht bei dir an 12.
Natürlich.
Puh, ich muss mich erstmal richtig wieder hinsetzen hier.
Ja, mach das.
Kyle Pitts an 12. Ja, Alter, wenn Kyle Pitts an 11 noch zu haben ist, will ich, dass die Dolphins auf 11 traden. Sofort. Dann nehme ich Waddle, Pitts, Parker, Fuller, scheißegal, dann werfen wir alles kaputt. Wow.
Okay. Ja, ich bin nicht so der. Ich bin noch nicht so warm damit, einen Tight End so hoch zu
nehmen. Ja, aber er ist ja.
Ja, natürlich. Es ist klar, dass er ein richtig starker Spieler ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich werde mit dem Hype nicht so warm.
Okay. Ja, bevor die Leute uns jetzt schon hier für komisch halten, ja.
Ja, JC Horn nehmen die übrigens.
Ah, ich wusste es.
Naja, das Need ist da, ne? Also.
Ja. Nee, ich hatte es mir jetzt schon gedacht, dass du da.
Ja.
So, an 13 picken dann die Los Angeles Chargers.
Oh, ja, allmählich wird's eng. Auch jetzt wieder ein Kandidat, um runter zu traden, eigentlich. Der ist für Elijah Vera Tucker. Oder für Darius Saw in meinen Augen noch viel zu früh ist, die auch für die anderen Wide Receiver, die Chargers brauchen könnten, wäre es auch noch zu früh. Und jetzt machen die Chargers genau. Die Chargers gehen hin und sagen, okay, gut, wenn wir Justin Herbert nicht as best as possible weiter unterstützen können, weil die guten Spieler schon weg sind. Gehen wir Richtung BPA und der Spieler, den können wir auch gut gebrauchen, Micah Parsons, geht zu den Chargers und verstärkt deren Defense und bildet dann mit Joey Bosa oder hinter Joey Bosa eine gefährliche Front 7.
Also, okay, ich hätte tatsächlich Darius Saw oder Tevin Jenkins gepickt. Aber ich bin froh, dass du nicht Elijah Vera Tucker genommen hast. Also, den habe ich im Mockdraft an 14 auch zu den Vikings genommen. Übrigens, bei mir im Mockdraft an 13 haben die Chicago Bears Mac Jones gepickt. Die haben mit den Chargers getradet.
Selbst schuld. Also die, wenn sie es wirklich tun würden, habe ich kein Mitleid.
Ja, gut, das ist halt, na, mit 14 ist halt keine Möglichkeit. Also ich verstehe, was du sagst. 14 geht halt nicht wegen den Vikings, weil du tradest nicht innerhalb der Division. Und dann 15 wäre halt dann, ja. Aber das ist was anderes. Ich gehe an 14, da bleibe ich dabei, weil ich sehe Vera Tucker ein bisschen über Darius Saw und auch über Jenkins. Und hier könnte man auch über Quiddy Pay nachdenken. Ich rede wahrscheinlich jetzt genau das Gleiche, was ich in meinem Mockdraft gesagt habe. Weil Daniel Hunter will ja eigentlich gar nicht mehr spielen für die Vikings. Da ist ja so ein bisschen Knatsch gewesen. Deswegen bleibe ich mal meinem Pick aus dem Mockdraft. Elijah Vera Tucker, Interior O-Liner von USC. Und damit, wenn ihr dazu nichts sagen möchtet, ist an 15 Tobi mit dem Pick der New England Patriots dran.
Also wenn ich jetzt auch noch 30 kriege mit den Bills, ne, dann habe ich immer die ganze Zeit diese AFC East Connection hier. Ich krieg das.
Ja, pickst du einfach nachher nicht für die Dolphins mit.
Ja, ja. Ich denke, dass sie in die Defense gehen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Linebacker so stark sind, wie sie vermutlich zu sein scheinen. Also wird JOK zu den Patriots gehen und die Linebacker noch stärker machen.
Justin Owusu-Koramoah.
Jeremiah Owusu-Koramoah, ja. Oder JOK. Wenn
ihr den Namen gehört habt. Weil nicht, dass jetzt er sagt, Jock, und dann Draft guckt er danach und ich finde gar keinen, was fühle ich mit meinen Fantasiespielern. Nein, es ist der Linebacker von Notre Dame.
Ja, ist wieder einer zum Lernen. Owusu-Koramoah.
Ja.
Ganz oder einfach.
Owu wird er genannt.
Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass Herr Owusu bei Paderborn im Fußball im Sturm spielt.
Das siehst du.
Ich weiß aber nicht, ob die verwandt sind.
Gut, das kann ich dir jetzt. Du bist hier der Experte, was das angeht.
Ja, ja, ich gehe morgen mal beim Training vorbei und frage ihn.
Sehr gut, finde ich löblich.
Ja, ja, natürlich.
Ja. 16. Find ich tatsächlich. Also, ich bin ja mit Micah Parsons gegangen.
Weil, der ist ja nicht mehr da.
Richtig, aber ich finde das. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist ja, Tobi, du wirst ja wahrscheinlich gehört haben, das wirst du noch gehört haben. Mich und die Frage ist jetzt, die Donta Hightower kommt zurück und sie haben ja Kyle Verneuil noch dazu bekommen jetzt oder sich Vertrag genommen. Haben die Draften oder sind die Patriots wirklich in der Range, in der Möglichkeit, Micah Parsons oder JOK zu draften? Oder
also wahrscheinlich siehst du es. Ganz ehrlich gesagt, Micah Parsons ist meiner Meinung nach dann nicht der richtige Fit für die Patriots, eben wegen Hightower und wegen Kyle Verneuil, die eigentlich auch beide gute Run-Defender sind und beide ihre Stärken auch im Blitzing haben. Jeremiah Owusu-Koramoah stattdessen ist ein perfekter Fit mit den beiden Linebackern, weil er so ziemlich der beste Cover-Linebacker im Draft ist und damit genau das ausgleicht, die Schwächen von Hightower und Verneuil ausgleicht. Also das ist schon ein verdammt guter Pick, der mir persönlich auch gar nicht gefällt, eben weil er gut ist. Muss ich sagen, Chapeau, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, Dankeschön.
Ja, dann bin ich an 16 mit den Arizona Cardinals dran und ich will eigentlich nicht, aber ich habe eigentlich gar keine andere Wahl.
Seit wann bist du an 16 mit den Arizona Cardinals dran? Wenn ich die Chargers gemacht habe, du die Vikings und Tobi die Patriots.
Ach stimmt, du bist dran.
Genau. Und ich habe die Wahl. Ich habe tatsächlich die Wahl. Auch hier überlege ich jetzt nämlich schon die ganze Zeit, was ich nehmen soll. Weil es gibt tatsächlich insgesamt drei Spieler, die ich im Kopf habe da. Das eine wäre, dass die Cardinals jetzt sagen, okay, wir investieren in die Defense. Und da auch tatsächlich in unsere Secondary. Ist zwar ein bisschen Reach, aber sie könnten natürlich Caleb Farley von Virginia Tech nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das glaube ich tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass sie auf dem Board tatsächlich dann nochmal auf Wide Receiver gehen. Und da habe ich halt zwei zur Auswahl. Nämlich tatsächlich wäre es Rashad Bateman und ja, Elijah Moore. Und ich glaube, dass Elijah Moore als Slot Receiver ein bisschen so Erbe auch von Fitzgerald sein könnte. Ich glaube, sie gehen mit Elijah Moore von Ole Miss.
Okay.
Und verstärken damit weiterhin ihr Wide Receiver Core. Bis endlich ihr Coach es endlich hat, dass er vier Top Wide Receiver hat und dann behaupten kann, sein System funktioniert.
Ist aber auch richtig. Also für mich, also ja, ich verstehe das. Aber für mich ist auch überhaupt kein Reach von der persönlichen Qualität. Für mich ist, wenn Caleb Farley gesund wäre und es keinen Injury-Concern geben würde, wäre Caleb Farley tatsächlich vor JC Horn bei mir. Aber die Geschichte mit seinem Rücken ist halt, macht mir so ein bisschen nicht Angst, aber es weckt sehr, sehr viele Fragezeichen. Und dementsprechend, ich habe aber trotzdem Caleb Farley genommen, aber ich verstehe die Idee dahinter. Ja, dann die Oakland Raiders sind dann dran. Und ich gehe jetzt hier einfach, ich mach's kurz, ich gehe nicht mit meinem Pick aus dem Mockdraft, ich gehe mit diesmal mit Tevin Jenkins, Offensive Tackle von Oklahoma State. Im Mockdraft hatte ich ja Christian Derisso, den Offensive Tackle von Virginia Tech. Ja, die Raiders haben ja, ich finde das immer noch krass, wenn man drüber nachdenkt, ne? Die Raiders haben so ziemlich mit die beste O-Line und sie haben komplett weggegeben. Komplett, außer den Rare Tackle. Ich denke, sie werden jetzt im Draft in der ersten Runde auf Tackle gehen. Ich denke, die Range ist da die richtige für beide, also Derisso und Jenkins. Ich bin nicht so high on Jenkins, wie ich on Derisso high wäre. Aber ich gehe in diesem Fall mit Tevin Jenkins. So, jetzt schreibe ich mir das hier noch auf und dann sind wir auch schon an 18 dran.
Jetzt wird's echt schwierig. Wobei, ja, eigentlich nicht.
Tobi, was denkst du denn?
Ja, ich hab so ein bisschen die leise Hoffnung, dass einer der beiden Top-Linebacker in unsere Range fallen dürfte, würde, sollte, könnte. Ich mag Owusu Koramoah. Mit Micah Parsons vom rein sportlichen her wäre ich aber auch super fein. Ich sehe nicht, dass wir in der ersten Runde einen Offensive Tackle nehmen und dann wird's langsam eng. Also ich glaube, Quitty Pay ist noch da, ne?
Der ist noch da, ja.
Der beste Edge Rusher. Könnte man überlegen, ob man dahin geht oder ob man eben sich wieder dem Risiko aussetzt und vielleicht so einen Prospect wie Jalen Phillips reached. Manchester ein Tor geschossen?
Nee, Dortmund.
Was?
Ja, na gut. Dortmund 1-0. Ich habe mich wirklich unterdrückt, nicht in diese Aufnahme zu schreien. Seht es mir. Ja, Quitty Pay ist definitiv noch da. Und okay, Micho, oder willst du wieder eine Rangliste aufstellen? Ich weiß nämlich nicht, was Micho vorhat.
Ja gut, ich sag ganz klar, Quitty Pay wäre auch meine Nummer 1 an der Stelle. Also ich hatte tatsächlich überlegt, aber an der Position würde ich tatsächlich keine. Ich würde weder einen Receiver noch einen der Offensive Tackle draften. Nächste Position of Need wäre halt Edge Defender. Man hätte ja noch Jason Uwe gehabt. Das wäre meine Nummer 2 gewesen. Und meine Nummer 3 wäre vielleicht wäre dann schon ein Reach gewesen. Und zwar wahrscheinlich wäre ich dann Richtung Trevon Merrick gegangen.
Ich sehe keinen Safety in Runde 1 tatsächlich.
Ich auch nicht, deswegen sage ich Reach.
Also Für mich, also gut, dadurch, dass ihr beiden ja den schon an 1 habt, ist ja eh Wurst. Tatsächlich, finde ich, gibt's hier für uns mehrere Möglichkeiten. Um das mal so in, also wir können einen Cornerback draften, ja, weil das kann man ja nie genug haben. Und Quitty Pay ist ja tatsächlich den Spieler, den ich auch in meinem Mockdraft zu den Dolphins geholt habe. Ich habe aber tatsächlich zwischen Quitty Pay und Jalen Phillips hin und her überlegt, weil es für mich, Jalen Phillips für mich ein bisschen der bessere Spieler ist, aber durch die ganzen Concussions und so deutlich größeres Fragezeichen ist. Und das ist einfach ein Problem, was ich an 18 bei dem, die sind auf einem Niveau, aber Jalen Phillips hätte die Nasenspitze vorne, aber für die Nasenspitze mit dem Injury Concerns, die gehe ich nicht ein. Eine andere Möglichkeit wäre noch Savin Collins, Linebacker von Tulsa. Wäre auch noch eine Idee, die ich so hätte. Aber klar, dann ich habe ja schon Quitty Pay auch genommen in meinem. Deswegen glaube ich auch, dass, also beziehungsweise nehmen wir dann einfach Quitty Pay. Najee Harris, wäre das eine Option?
Ne.
Wie hoch sieht, also jetzt mal Butter bei die Fische. Ich meine, wir wissen alle, wie high die US-Community auf Najee Harris in 18 ist. Glaubt ihr, dass wie groß sind die, nicht glaubt ihr, aber wie groß sind die Überlegungen an Najee Harris an 18 bei den Dolphins? Oder Travis Etienne? Den ich sogar für besser halte.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, an 18 einen Running Back zu nehmen. Ich sehe Najee Harris in der zweiten Hälfte der 20, sowas um den Dreh. Da so 24, 25, 26. Da ist er für den zweiten Pick der Dolphins, wenn wir nicht downtraden, zu spät. Und für den dritten Pick zu hoch. Wenn wir nicht downtraden, wenn wir nicht hochgehen, wovon ich nicht ausgehe. Also er liegt nicht in der Dolphins-Range bei mir und deswegen ist es für mich auch kein großes Thema.
Okay, Micho?
Also wenn das tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen wird, dann glaube ich, dass Greer seinen Job nicht wert ist. Ausschließen will ich es nicht. Leider sind Running Backs genießen immer noch einen relativ hohen Respekt oder Wert. Aber
also
ich glaube, das war mal kurz überlegt und dann hat man nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ach nö.
Hoffen wir es. Also wie gesagt, also einen hohen Respekt ist ja in Ordnung, aber der Wert eines Running Backs im Spiel der NFL ist halt einfach
nicht mehr so groß. Ich kann das verstehen, wenn der Running Back bei uns dann eine signifikante Rolle spielen würde oder wenn uns das ein Baustein wäre, der so absolut fehlen würde, aber das sehe ich halt eben auch nicht. Ich sehe auch den Need bei uns nicht so wahnsinnig hoch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man da wirklich ernsthaft drüber nachdenken muss.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, was wir und auch, ich glaube, waren die Saints, die als erstes für Ricky Williams getradet haben. Die haben ja 10 Millionen Picks für einen Running Back ausgegeben. Heutzutage würdest du Leute auslachen, wenn die einen First-Round-Pick im Trade für einen Running Back abgeben. Aber gut. Das wollte ich jetzt nur gesagt haben, weil ich meine, oder gefragt haben auch, weil das ist ja in den Medien omnipräsent und der geschätzte Kollege Adrian Franke. Der Adrian hat ja auch in seinem ersten und zweiten, glaube ich, Mockdraft jeweils Najee Harris zu uns gemockt. Deswegen denke ich, ist die Frage berechtigt. Gut, wollt ihr noch was ergänzen?
Also ich glaube, dass an der Position auch für uns jetzt nochmal, je nachdem was ist, tatsächlich ein Downtrade in Frage kommen könnte. Je nachdem, wie das Board fällt. Quitty Pay ist eine Alternative, wo man sagen würde, okay, ne, der kann uns wirklich helfen, aber falls Quitty Pay aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist und auch Mika Parsons und JOK nicht, wäre tatsächlich ein Downtrade für mich realistisch an der Stelle.
Muss auch ein Team gehen. Ich sehe halt keinen wenig bis keinen Target-Player in der Range. Aber klar, Downtrade ist immer was Schönes. Gut. Tobi, 19, Washington Football Team.
Unterstützung für den alten Mann. Ich hatte in meinem Mock-Draft hatte ich Vera Tucker zu Washington. Der ist ja nur jetzt nicht mehr da. Deswegen nehme ich, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, Christian Derisso. Der müsste ja noch da sein.
Das ist korrekt. So, dann darf Micho an 20, glaube ich, für die Chicago Bears picken.
Ja, es tut mir total leid für alle Bears-Fans. Ich persönlich würde es nicht tun. Ich würde nicht Mac Jones draften. Und wisst ihr was? Fuck off. Es ist kein Draft. Es ist jetzt kein Mock-Draft, wo wir sagen, von wegen, wir draften das, was wir glauben, was die jetzt tun würden, weil ich glaube tatsächlich, dass die Bears Mac Jones draften würden, sondern wir draften das, was ich an deren Stelle tun würde. Und an deren Stelle würde ich jetzt Rashad Bateman holen.
Das sagt
als, als Wide Receiver. Und ja, Tobi?
Das sagst du uns an 20. Nach 19 Picks sagst du, ja, wir machen ja jetzt nicht das, was wir denken, was sie tun würden.
Ja, wie seht ihr das denn? Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Zeit das so gedacht habt.
Ja, haben wir. Also zumindest
ich hatte Jones schon aufgeschrieben.
Ja, ich war jetzt auch fest davon überzeugt, dass ja, Jones kommt.
Ja, ich glaube auch, dass sie Mac Jones nehmen. Dann nehmen wir Mac Jones kommt. Dann, es ist ein absoluter Reach, meiner Meinung nach. Drei Runden zu hoch mindestens. Aber ja, sie werden ihn wohl holen. Ja, selbst schuld. Damit sind die Chicago Bears auf Jahre hinaus weiterhin die Lachnummer.
Jetzt sei mal nichts. Also was muss ich denn jetzt hier eintragen?
Mac Jones.
Ja, nimm Mac Jones. So schwach.
Mac Jonas.
Mensch. Dann darf ich, glaube ich, für die Colts picken. Und ich gehe hier tatsächlich nicht mit dem Spieler, den ich im Mockdraft genommen habe. Da hatte ich nämlich Rashad Bateman genommen. Ich gehe mit dem dritten Cornerback. Ich gehe mit Greg Newsom, dem zweiten.
Oh ja. Sticht.
Für die Colts.
Ja.
In deinem Mockdraft, ja.
Genau, richtig.
Ich denke auch ein guter Fit overall für die Colts. Und wie der Tackle könnte man auch drüber nachdenken, aber für mich ist dann halt, also für Samuel Cosmi zum Beispiel oder Liam Eichenberg ist für mich das noch so ein bisschen früh.
Sehe ich das richtig, dass ich jetzt die Titans machen darf?
Das ist korrekt.
Das ist ja super. Dann mache ich ja diesmal die Jets nicht.
Ich wollte gerade sagen, sollen wir tauschen, Tobi?
Die kommen ja erst an 23. Nee, das überlasse ich dir. Ich habe ihn, ich habe den Titans noch eine Waffe mehr für Tannehill mitgegeben. Ich habe ihnen Greg Bateman gegeben. Und das würde ich auch jederzeit so unterschreiben, gerade auch wenn das Board so fällt. Dann.
Du meinst für Short Bateman?
Ja, was habe ich denn gesagt?
Greg
Bateman. Oh, ja, dann war ich bei Greg Newsom.
Ich sag, what? Habe ich jetzt einen Spieler, der. Habe ich was verpasst?
Wie hieß der nochmal der eine Folge? Patrick Bateman hieß die, glaube ich. Aber das ist eine Filmfigur, das ist wieder was anderes.
Ja, damit kenne ich mich nicht aus.
Rashad Bateman.
Wide-Receiver von Minnesota.
Ja, ein Ballfänger.
Ein Ballempfänger. Ja. Oh, gut. Ja. Nö, finde ich solide, kann man mal machen. Dadurch, dass sie halt Davis und Smith verloren haben.
Ja.
Sie haben zwar Josh Reynolds geholt, aber ich glaube nicht, dass das der große Faktor ist.
Einer muss ja die Pfeifenbälle von Tannehill holen. Ja, stimmt.
Gut, an 23 sind dann die Jets dran.
Ja, Nico. Die darf ich jetzt holen. Und Rashad Bateman wäre da tatsächlich meine Wahl gewesen dann, wenn er noch da gewesen wäre. Stattdessen machen die Jets jetzt was ganz anderes. Und zwar sagen sie sich, wir müssen unseren neuen Quarterback müssen wir beschützen. Wir haben, unsere O-Line ist immer noch a mess, wie man das doch so ausdrücken würde. Und dann nehmen sie tatsächlich Alex Leatherwood, Offensive Tackle von Alabama. und bauen ihn mit in die O-Line ein. Der kann sowohl Guard als auch Offensive Tackle spielen und wird die O-Line deutlich stabilisieren und gibt ihnen eine andere Option und bringt ihre Offense nach vorne.
Alex Leatherwood.
Okay. Gut. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Interessanter Pick. Interessanter Pick.
Ja, ich kann dir auch genau sagen, warum Micho keinen Cornerback genommen hat. Weil er nicht Efeato Iwilifonwu aussprechen wollte.
Den habe ich auch gar nicht so hoch.
Ja, wolltest du trotzdem nicht aussprechen, gib's doch zu.
Hätte ich so meine Schwierigkeiten mit, das kann ich gerne sagen, ja.
Ja, aber also ich habe bei den Jets tatsächlich, hatte ich da im Mockdraft Zaven Collins einfach, also für mich, also weil Cornerback ist halt für die maximal unglücklich, dass, also ich sehe auch bei den Titans zum Beispiel einen Cornerback-Need. Also es kann halt wirklich klappen. Caleb Farley zu den Jets würde ich zum Beispiel nicht gut finden. Schauen wir mal. Gut, aber ich glaube, dann bin ich dran mit den Pittsburgh Steelers, ne? Da könnte ich jetzt Najee Harris nehmen, ne?
Weil Kollege Adrian Franke das gemacht hat.
Na, weiß ich, ja, stimmt. Ja, das, nee, ich überlege gerade, ich glaube, diesmal, ich war im Mockdraft mit Jalen Phillips gegangen, weil ich glaube, die können durchaus Hilfe für Edge gebrauchen. Ich gehe aber in diesem Fall jetzt einfach mit Samuel Cosmi, Offensive Tackle von Texas. Das ist mein Pick für die Steelers. Ja. Hasse.
Habe ich aber nicht an 24.
Ja.
Leider an 25.
Das ist natürlich ärgerlich. Den habe ich im Mockdraft tatsächlich auch zu Jacksonville.
Ja, jetzt muss ich noch mal schnell mich umgucken.
Wow.
Ja. Die Jaguars.
Hätten wir jetzt einen großen Sponsor, dann könnte man an dieser Stelle eine Pause machen, um für diesen Sponsor Werbung zu machen. Ja, aber wir haben keinen Sponsor. Also wenn ihr da draußen einen Dolphins Drive sponsoren wollt.
Ich dachte, wir haben die Deutsche Bahn. Was ist denn daraus geworden?
Ach so, ja, nee, die haben sich dann doch so ein bisschen dagegen entschieden.
Das ist natürlich...
Ist ärgerlich, ja, muss man wirklich sagen.
Das ist traurig.
Ja, aber also, Tobi, wir haben jetzt eine Pause sinnvoll genutzt, um...
Die Jaguars, was machen die denn?
Also, ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch zu melden für einen Werbeblock. Ihr merkt selber, ihr habt sehr viel Zeit, wenn Tobi erstmal ins Denken kommt. Ja,
habt ihr wirklich an 25 ist, ne?
Dann habt ihr wirklich sehr, sehr viel Zeit, ja, einen Werbeblock. Also, ich hätte jetzt tatsächlich wahrscheinlich einen kompletten Beipackzettel vorlesen können.
Nein, die Region packen ihr Safety Need voll dem Trevon Merrick.
Das habe ich aber schon öfter gesehen.
Ja, es ist das Einzige, was mir jetzt auf die Schnelle eingefallen ist.
Ja. Fand ich auch mal interessant. Ah, gut, schauen wir mal.
Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber mir fällt auf die Schnelle nichts Blöderes ein.
Oh, jetzt muss ich aufpassen. An 26 Pick nämlich die Cleveland Browns, weil ich habe hier nämlich die Green Bay Packers stehen, weil das war ein Trade.
Ja, es sind die Cleveland Browns und ich bin dran, wenn ich das richtig sehe.
Das ist korrekt.
Ja. Da wir ja, wie wir vorhin gehört haben, Jadeveon Clowney dort auch hin ist, weil sie ja jetzt gewinnen, ist der Defense-Need, den man ursprünglich da mal gesehen hat, in der Line oder auf Edge jetzt vielleicht diese Saison nicht mehr ganz so da. Jalen Phillips wäre halt eine Überlegung wert gewesen. Stattdessen habe ich noch im Kopf, dass OBJ irgendwann dort weggehen wird. Sie versuchen tatsächlich jetzt nochmal einen... Sie versuchen es nochmal, einen Receiver dazu zu holen. Ist ein bisschen ein Reach, aber da wir hier nicht traden, weil sonst wäre auch da wieder ein Versuch zum Downtrade oder sowas. Terrace Marshall Jr. von den LSU geht zu den Cleveland Browns und verstärkt weiterhin die Offense und Baker Mayfield.
Ja, den hätte ich jetzt eigentlich, tatsächlich habe ich den zu den Ravens. Weil
Ja, da haben die, hätten die Ravens wohl hoch vor die Browns springen müssen, um das zu tun.
Das haben, so ein Pech, aber in meinem Fall. Ja, aber ich sehe den Need woanders bei den, tatsächlich bei den,
Cleveland.
Bei den Browns. Ich sehe ihn halt Interior, in der D-Line. Deswegen hätte ich da eine, wie ich immer auch da was, aber klar, also, es ist natürlich für die Ravens so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, weil irgendwie, je nachdem, wie man es bewerten will, ist es aber halt so der letzte Wide Receiver mit so annähernd einer First-Round-Grade. Ja. Ich tue mir jetzt wirklich schwer. Ey. Aber ich mach's einfach. No risk, no fun. Dann sagen sich auch die Ravens no risk, no fun. Und wir haben den 7. Wide Receiver, glaube ich, jetzt in Runde 1 mit Kadarius Toney von Florida. Der Teamkollege von Kyle Pitts. Ja. Yeah. Ich weiß es nicht, aber ja, schauen wir mal. Das war der Pick der Baltimore Ravens. Und jetzt sind die New Orleans Saints dran.
Ja, die gehen gegen den Ball auf die Defense-Seite. Man könnte jetzt überlegen, was in der Front man adressieren will. Wenn ich mir die verbliebenen Edge-Optionen so angucke, dann und das Alter der Defensive Tackles der Saints und deren Vertragsstruktur, dann denke ich, dass sie an Christian Barmore nicht vorbeikommen. Defensive Tackle von Alabama. Wird auch des Öfteren da gesehen, übrigens.
Ja, Barmore ist für mich tatsächlich ein Spieler, der irgendwie ab den Browns auf 26 ist das so ein Spieler, der für mich da von jedem Team irgendwie genommen werden kann.
Ja, das ist so. Also, ne, so ab. Ich habe ihn sogar vielleicht schon etwas eher. Aber so in den 20 wird der irgendwann fallen.
Ja, also gehe ich auch stark. Also, ich glaube nicht, dass der zum Beispiel bis an 32 fällt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der aus der ersten Runde rausfällt, ehrlich gesagt. Aber.
Na gut, dann sind jetzt an 29 die Green Bay Packers dran und das darf Micho machen.
Puh, die Green Bay Packers, ja. Eigentlich klarer Need, Wide Receiver. Was ist nicht mehr da? Wide Receiver. Es wird echt langsam dünn. Tight Ends sind auch nicht da. Sie brauchen ja eigentlich Waffen.
Ja, es ist ein scheiß Spot in dem Szenario, in dem wir uns befinden.
Ist Caleb Farley noch da? Ernsthafte Überlegung.
Caleb Farley ist. Warte mal, wo
Ja, dürfte noch da sein, oder?
Da sie nicht traden können, nehmen sie tatsächlich jetzt Caleb Farley und verstärken ihre Secondary.
Das kann natürlich
und gucken, dass sie später noch auf Wide Receiver gehen, um da dann dementsprechend zuzuschlagen.
Jair Alexander und Caleb Farley, geil.
Ja, schönes Backfield, vor allen Dingen, weil die Front, das war auch eine kurze Überlegung, die ich hatte, auch nicht so schlecht ist, aber da haben sie ja noch Spieler, die sie eventuell entwickeln müssen. Wie heißt Gary? Wahrscheinlich Gary, ne? Ist, glaube ich, bei ihnen. Kann das sein? Auf jeden Fall hatten sie ja auch so einen First-Round-Bust quasi, den sie noch da in der Beziehung entwickeln müssen, deswegen noch nicht in die Line stecken, sondern eher in die Secondary. Das wäre so meine Alternative gewesen. Ja. Aber auch nur, weil keine Wide Receiver mehr da sind, die sich da lohnen, weil da gucken sie, was Ende der zweiten Runde dann halt da ist, ne?
Ja, dann sind wir jetzt an 30 mit den Buffalo Bills angekommen und für die Bills ist es gar kein schlechter Spot. Also zwar ist kein Wide Receiver mehr da. Ich hab ihnen ja Najee Harris gegeben, weil ich das Roster ziemlich gut finde und mit wenig Löchern. Aber es sind ja jetzt, Jalen Phillips ist noch auf dem Board. Aziz Ojulari ist noch auf dem Board. Jason Uwe ist noch auf dem Board. Aber ich gehe an in für die Bills gehe ich jetzt mit ja mal ich will Jalen Phillips will ich nicht in den Norden schicken. Der hat in Miami gespielt, dem ist das da kalt. Deswegen gehe ich hier mit Aziz Ojulari. Der ist Edge Defender von Georgia. Und ja, das ist, denke ich, für die Bills in der Defense, die ja letzte Saison nicht so überzeugt hat, wie sie eigentlich überzeugen sollte oder wie man gedacht hat, dass sie überzeugt. Ja, ist es für mich ein Pick, der die Defense definitiv auf ein, nicht auf ein anderes Niveau, aber der die Defense unterstützt, auf das Niveau zu kommen, was man eigentlich denkt, was die Bills erreichen können. Ja. Ojulari. So. Dann sind wir an 31. Kansas City Chiefs. Tobi.
Zwei große Needs. Sie werden sicherlich versuchen. Ist natürlich jetzt für die Chiefs auch nicht gerade etwas glücklich gelaufen, dass schon so viele Tackles vom Board sind, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass Jalen Mayfield noch da ist von Michigan, der Offensive Tackle. Und da sie in der Line Riesenprobleme haben, müssen sie es adressieren. Und ich sehe Mayfield zum Beispiel vor Carmen von Clemson oder Liam Eichenberg von Notre Dame. Also von daher werden sie hier mit Jalen Mayfield gehen.
Ja, ich hatte ja Liam Eichenberg hatte ich zu den Chiefs gemockt. Ja. Witzigerweise hat Adrian das dann auch getan.
Der hat sich das bis zum Ende angehört.
Ja, ich denke. Ja. Natürlich hat er das.
Natürlich
hat er das. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja. Wunderbar. Gut. Finde ich aber so, ja, genau der richtige Pick. Genau die richtige Position. Ja. An 32 sind dann jetzt die Tampa Bay Buccaneers dran.
Und jetzt müsst ihr mir tatsächlich ein kleines bisschen helfen. Ich weiß, Tobi hat ja schon mal gesagt bekommen, wen sie picken würden, da die Bucks ja, glaube ich, keinen für unseren Mockdraft stellen können. Ich persönlich glaube ja von wegen, dass sie tatsächlich wieder auf die Defense-Seite gehen. Ist Jason Owe noch da?
Ja.
Dann nehmen sie tatsächlich, glaube ich, Jason Owe.
Da finde ich schön, dass du den Pick nimmst, den ich auch gemacht habe.
Wie gesagt, weiß ich nicht. Tobi, war das das, was uns die Buccaneers auch gesagt hatten? Oder?
Ja, ja, sie wollten auf jeden Fall, dass wir Defense picken. Sie hatten mir gesagt, auf jeden Fall der beste Edge, der verfügbar ist, der, ich glaube, Mitglied des Vorstands, bla bla, schieß mich tot, da irgendwas von den Bucks hätte gerne Jalen Phillips gesehen, aber der ist ja in unserem Beispiel ist er, glaube ich, noch auf dem Board.
Der ist aus Runde 1 rausgefallen. Das ist tatsächlich eine der Überraschungen, würde ich sagen, oder?
Würde ich nicht sagen. Also bei den Injury-Concerns und bei den...
Ja, ach, ich glaube schon, dass der in der ersten Runde geht.
Also er kann die erste Runde schaffen, das auf jeden Fall. Das Potenzial hat er, ob er es tatsächlich tut. Es kann auch sein, dass der... Also ich habe den relativ so mit einem Sternchen versehen, der könnte... Von 18 bis 50, so ungefähr. Also je nachdem, wie die Teams das jetzt einschätzen und wer das Risiko geht und wer das Risiko scheut. Also der kann relativ früh gehen aus meiner Sicht, aber der kann auch relativ weit fallen. Also relativ weit. Bis. Ich denke nicht, dass er aus der zweiten Runde rausfällt, das auf gar keinen Fall, aber da hat er so das Potenzial, wo er genommen werden könnte. Sagen wir es mal so. Aber mit Away werden die Buccaneers sicherlich zufrieden, um das mal zusammenzufassen.
Da gehe ich doch von aus.
Da sie ja jetzt Giovanni Bernard haben.
Ja, auch so ein interessanter. Schauen wir mal.
Ja.
Wunderbar. Gut, dann sind wir ja schon fertig, wa?
Mhm.
Gibt's ja gar nicht.
Darf ich noch einen kurzen Diskussionsansatz bringen?
Ist ja gerade. Ja, du wärst ja, so viel Zeit. Hätte ich gleich auch noch gesagt, zwei, drei Fragen oder zwei, drei Diskussionsansätze, ja.
Ja, was wartet ihr? Tobi.
Ich warte darauf, dass Micho anfängt.
Ach, Dankeschön. Er ist heute wieder so höflich. Bitte, bitte. Die ersten beiden Sachen ist mir halt auch bei jetzt, ich bin ja spät dran mit der Draft-Beschäftigung. Das heißt, für euch ist das nicht so Überraschung, aber was ich sehr überraschend fand, war, dass die Tackle-Klasse relativ tief ist. Klar, Sowell sticht heraus. Ja, der sticht oben heraus und deswegen war ich eigentlich dafür, dass man so ein Talent auf jeden Fall weit oben holen muss. Aber die Tackle-Klasse ist verdammt tief und da kriegt man auch in Runde 2 oder Runde 3 teilweise echt noch gutes Tackle-Material. Und was mir jetzt bei dem Draft hier extrem aufgefallen ist, ist der frühe Receiver-Run. So als hätten sie diesmal Angst, alle keinen abzubekommen. Aber wirklich relativ schnell, relativ viele Receiver vom Board gegangen und das fand ich auch relativ überraschend. Und da wollte ich dich fragen, Rico, weil du ja derjenige bist, soweit ich das zumindest weiß, der sich am längsten jetzt wirklich und am intensivsten mit der Draft-Klasse beschäftigt hat, eh schon wegen College und weil du auch als einziger bisher einen ganz intensiven Mock-Draft genommen hast, den du auch veröffentlicht hast. War es für dich überraschend oder sagst du, nee, alles soweit okay?
Ja gut, ich denke, also es war dann schon überraschend, weil, also ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, wie die. Es ist ja immer. Jetzt habe ich eine Minute erzählt, ohne was zu sagen.
So kennen wir dich.
Richtig. Das finde ich auch, ist auch wichtig und richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Receiver so gehen. Weil, wenn so ein. Es ist ja immer so, du hast die ersten drei, so und dann hast du nochmal so zwei, drei und dann hast du nochmal so eine Gruppe von drei Spielern. So, und wenn dann halt die erste Tier vorbei ist, so dann denke ich, dann können wir auch warten, zurücktraden oder andere Positionen, die in dem Moment mehr Value bietet. So, aber wenn dann vor dir noch diese zweite Gruppe dann anreißt, sag ich mal, den ersten Spieler aus dieser zweiten Gruppe nimmt, dann fängst du an zu überlegen und denkst so, scheiße, jetzt, dann nimmst du vielleicht den Panik-Button und nimmst diesen Wide Receiver anstatt vielleicht deinen besten Player der available zu nehmen, der vielleicht sogar eins deiner Needs abdeckt oder dein Team insgesamt besser macht. Ja, das ist dann die Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass 7 Wide Receiver in der ersten Runde gehen. Mein drüber drunter werden tatsächlich, also ich glaube 6 halte ich für am wahrscheinlichsten. Dann bist du halt von 7 nicht mehr so weit weg. Aber klar, also dieses Jahr kann ich mir das vorstellen, aber es ist halt auch die Frage, ne? Letztes Jahr haben wir auch gesagt, die Wide Receiver sind super schnell weg und dann wer war das noch? Jerry Jeudy? Fast bis zu uns gefallen? Bis zu einem zweiten Pick? War es Jeudy? Nee. Oder? CeeDee Lamb war es.
Ja, genau.
Genau, der einen Pick vor uns, wo ich dachte so, what the fuck? Sowas kann halt auch passieren, ne? Da ist halt mit den Tackeln glaube ich tatsächlich, dass da wieder relativ viele gehen. Auch wenn ich jetzt so tatsächlich an 31 ich denke, die Chiefs werden einfach einen nehmen. Auch wenn der Pick als solcher vermutlich ein kleiner Reach ist. Aber gut, das sieht man da. Also ich sehe nicht, warum die Dolphins unbedingt einen Tackle so früh picken müssen. Ja, man kann halt, also das ist ja auch grundsätzlich die Geschichte. Es werden zwar Tackles viele gedraftet, aber wenn man zum Beispiel die Wins Above Replacement Statistik sich zu Rate zieht, dann ist man mit einem Wide Receiver eigentlich besser dran. Aber man kriegt einen Wide Receiver eigentlich auch noch später einen guten, wie letzte Saison zum Beispiel mit Justin Jefferson. So, das ist so ein bisschen. Aber ich sehe das durchaus als Möglichkeit, dass die Wide Receiver so gehen und die Tackle auch. Ich denke tatsächlich, dass die Tackle die Jaguars und die spätestens die Chiefs den fünften Tackle vom Board nehmen. Also ich gehe da auch eher mit 5 oder 6 Tackeln anstatt mit 4. Wäre so meine Überlegung. Ich glaube, das, oder hattest du noch eine weitere Frage, die ich jetzt vergessen habe?
Nee, nee, das war das in der Hauptsache. Ich bin aber mal höflich und sage, dass Tobi vielleicht noch Fragen hat hier.
Naja, mich würde interessieren, wann ihr den ersten Running Back vom Board nehmt. Weil in der ersten Runde ist keiner weg. Und ne, wir sind an, glaube an 36 wieder dran.
Ja.
Und ne, müsste man sich Gedanken machen, ob man vielleicht...
34.
34 ist Jets, ne?
Mhm. Also, ich meine, zwar hat Joe Douglas bei den Eagles immer sehr, sehr spät erst einen Running Back gedraftet, aber die Eagles hatten ja, glaube ich, dann auch immer irgendwie einen Running Back, der, also jetzt weiß ich es nicht genau, also ist jetzt rein aus der Erinnerung, meine ich, dass sie ja eh sowieso immer wen hatten. Aber ich kann mir vorstellen, wenn, je nachdem, wie das Board fällt, weil zum Beispiel Jalen Phillips ist jetzt noch auf dem Board. Ich kann mir, also, auch wenn, dann wären sie überstackt eigentlich auf der Position. Zaven Collins ist immer noch auf dem Board. Wäre auch ein Spieler, Linebacker, den ich mir vorstellen könnte, in den Jets dann picken. Oder Nick Bolton, ne, von Missouri, der Linebacker. Spieler, die ich auch Bones sehen würde dann mit dem 36. Pick. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jets an 34 einen Running Back picken. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also kann ich aber schlecht einschätzen. Wäre aber so meine Range tatsächlich Anfang Runde 2. Ich denke, da ist auch der richtige Wert für die. Also die Running Backs, wenn man sie mit Wert in da einsortiert, kann man schon sagen, Travis Etienne zum Beispiel für mich ist Running Back 1, den würde ich an 34 dann auch nehmen. Ja.
Würdest du denn dann an einen 36 einnehmen?
Hängt von unseren ersten Picks ab. Ja? Also jetzt bei uns, wenn wir jetzt pay... Nee, ich würde tatsächlich wahrscheinlich... Und dann, das würde mich tatsächlich überraschen. Dann haben wir zwei, die... Obwohl, nee, so wirklich überraschen würde mich das auch nicht. Aber ich... Nick Bolton oder halt... Zaven Collins. Also mit Linebacker würde ich gehen. Weil das sind für mich zwei Spieler, die durchaus... sehr viel Potenzial haben, jetzt aus der ersten Runde rausfallen, aber da definitiv sehr, sehr gut aufgehoben werden. Ja.
Und wann würdest du dann einen Running Back nehmen? Und
für uns?
Ja.
Das ist eine gute Frage. wir haben übrigens, Baron Browning ist auch noch auf dem Board, fällt mir gerade so ein, nur so Linebacker-mäßig. Jetzt, das ist halt wirklich die Frage, wen man wo sieht und was wir wollen. An 50 würde ich wahrscheinlich eher auf den Center gehen. Dann ist halt die Frage, Runde 3. Wen bekommst du da halt, ne? Also bekommst du da zum Beispiel einen Kenneth Gainwell. Würde ich in Runde 3 direkt nehmen. Ist mir in Runde 2 zu wenig. Ich weiß, andere sind super high auf den und haben den auf 1 von dem Running Back Ranking, weil er halt super im Receiving Game ist. Das ist der beste, mit Abstand, der beste Receiving Back. Wäre in Runde 3, fände ich das phänomenal. Oder wenn wir dafür tatsächlich ein bisschen hochgehen würden. Wäre für mich vollkommen in Ordnung in Runde 3. Ja, also wenn wir einen 7th-Runden-Pick abgeben. Okay. Michael Carter wäre für mich auch noch so Überlegung. Und dann ist halt schon... Danach ist halt wirklich ein richtiger Drop-Off. Und da weiß ich nicht, ob ich irgendeinen von denen, Khalil Herbert wäre noch so ein Spieler, der bei vielen Gefühle auslöst, sag ich mal so. Aber ist für mich auch kein Spieler, den ich vor Ende Runde 4 nehmen würde. Wie Trey Sermon uns zum Beispiel, den ja wahrscheinlich auf den viele anspringen, Shabba Hubbard, der auch unheimlich abgebaut hat. Das ist ja so, keine Ahnung, Kylene Hill, sind für mich alles, die ich so ab Runde 5 irgendwann picken würde. Ja, so deswegen, also wenn Travis Etienne an 50 sein soll, okay. Damit, also ja, ich meckere da immer gegen, Aber es wäre für mich im Endeffekt okay. Weil dann ist es, dann weiß, ja, es ist es vielleicht nicht wert, aber ja, dann haben wir zumindest einen. Und oder Najee Harris, Javonte Williams, wäre auch okay für mich an der Position. Und halt Runde 3, Michael Carter, Kenneth Gainwell, vielleicht Khalil Herbert, Runde 4 und danach ist eigentlich alles Runde 5 oder später.
Ja.
Ja.
Also du
hättest, so schätze ich aktuell die Running Backs ein.
Du hättest aber auch kein Problem, wenn wir jetzt Najee Harris, Travis Etienne oder Javonte Williams nicht bekommen, weil gerade auch die Miami-Community macht sich da Sorgen, dass wir wieder die ganze Running Back-Klasse verpassen. So rum.
Ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal retweetet. Miles Gaskin war einer der Top Running Backs beim Fantasy Football. Also so 12er Liga, da wärst du froh gewesen, oder beziehungsweise da warst du froh, wenn du Miles Gaskin als deinen zweiten Running Back hast. Das heißt, irgendwo in der Range von 13 bis 24 im Fantasy Football. So jetzt mal ganz, ganz, ganz profan. Ich sehe gar nicht dieses große Problem. Wir reden uns dieses Problem halt ein, weil wir keinen hochklassigen Namen da stehen haben oder halt keinen Hochglanz-Running-Back oder wie man es beschreiben soll. Wenn die Line anfängt, ein bisschen besser zu blocken, dann läuft das auch von alleine. Und das war ja, gegen Ende der Saison war es ja schon besser als zu Beginn. Also ich glaube nicht, dass uns ein besserer Running-Back so viel mehr Running-Yards oder halt auch ein oder zwei Siege letzte Saison mehr gebracht hätte.
Okay, gut. Das hat meine Frage jetzt umfassend beantwortet.
Wundervoll. Ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das rund um die Running Back-Debatte?
Ja, also ich halte übrigens Travis Etienne auch für den besten Running Back der Klasse, wenn es um Running Back geht. Aber du hast es zum Schluss eigentlich ganz schön gesagt, ich sehe den Need einfach nicht. Ich sehe nicht, dass wir so hoch den Running Back picken müssen, der uns dementsprechend auch signifikant besser machen würde. Also unser Backfield hat seine Sache schon ordentlich gemacht, gerade wenn ich die Ressourcen bedenke. Und ja, mit ein bisschen mehr Ressourcen könnte das Running Game etwas besser sein, aber der Rest dann auch deutlich schlechter und wir würden wahrscheinlich sogar mehr Niederlagen einfahren. Wie gesagt, ich bin ja sowieso kein Fan davon, frühen Running Back zu draften, obwohl ich die liebe. Gerade Fullbacks oder sowas, das fehlt mir immer noch. Aber ich sehe einfach nicht den Need und deswegen sehe ich auch nicht, warum wir so hoch picken müssten. Dass man einen Running Back immer noch dazu picken kann, auch noch in der späteren Runde, okay, vielleicht ja. Ja. Aber tatsächlich würde ich dann eher bei den Tackles oder bei den Guards oder generell in der O-Line dieselbe Maßgabe verfolgen, die viele bei Quarterbacks machen würden, nämlich sagen von wegen, ich drafte jedes Jahr mindestens einen Tackle, mindestens einen O-Liner, in der Hoffnung, dass davon irgendwann ein potenzieller Superstar rauskommt und der hilft dem Running Game auf jeden Fall wesentlich mehr als ein Running Back, den ich hochpicke. Das ist meine Meinung.
Ja, ist so. Kann man mal so machen. Doch, doch. Wunderbar. Ich habe jetzt keine Frage mehr, muss ich sagen. Also, ja, über die Linebacker haben wir schon gesprochen, die jetzt so ein bisschen rausgefallen sind, das ist schon, ich sehe tatsächlich den Fall von Sewell zu Slater sehe ich kaum, also ich habe die eine in einem Tier, also ich bin da tatsächlich ein bisschen higher on Slater. Ein bisschen higher und Slater, muss ich gestehen. Ja, wunderbar. Gut.
Wir werden sehen.
Das ist korrekt. Dann schauen wir einfach mal. Aber damit haben wir es jetzt, würde ich fast behaupten. Ey.
Ja.
Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so lang heute. Ein schönes Fußballspiel, 19 Minuten. Ich kann gleich entspannt noch die zweite Halbzeit doch mal
gucken. Entspannt.
Ja, genau. Du mich auch. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, wie immer, wenn es um Mockdrafts geht, sowieso noch mal viel mehr. Auch wenn das eigentlich gar nicht möglich ist. Es war mir wieder eine Ehre, das Ganze mit euch bestreiten zu dürfen. Ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns zu helfen, das Ganze ein bisschen auszubauen, das Ganze ein bisschen auf eine qualitativ vielleicht noch etwas höherwertigere Ebene zu bringen, dann unterstützt uns gerne via Patreon. Wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen Geld über, was ihr nicht braucht oder was ihr sagt, okay, damit unterstütze ich die Jungs. Den Link findet ihr in die Shownotes oder auf unserem Twitter-Profil. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch einfach dadurch unterstützen, dass ihr sagt, hey, cooler Content, danke, dass ihr es macht. Ein Lob ist immer sehr, sehr wundervoll. Vor allem auch auf Apple Podcast. Ja, hinterlasst uns da ein 5-Star-Review am besten. Ich will es ja fast machen wie bei PFF. Ja, hinterlasst uns ein 5-Star-Review mit einer Frage und wir beantworten diese Frage. Aber ich glaube, wir haben nicht ganz den Hebel, wie PFF ihn hat. Ansonsten auf YouTube einfach den Daumen hoch bei dem Video, uns folgen auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns natürlich auch super weiter in den Rankings zu steigen. Das wäre wundervoll von euch. Und ja, dann bewegen wir uns immer näher zum Draft. Und das Draftheft kommt. Ja, ich hoffe am Samstag. Ich kann nichts versprechen. Ich hoffe am Samstag. Spätestens am Sonntag. Ich weiß, dann ist es schon ziemlich knackig. Aber es sind auch einige Spieler jetzt zusammengekommen. Freut euch da drauf. Und dann möchte ich und kann jetzt auch nichts anderes mehr sagen als stay tuned and fins up.